Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen miteinander. Darf ich meine Predigt beginnen mit einer Frage, mit zwei Fragen an euch und euch ein bisschen herausfordern? Die beiden Fragen, die ich für euch mitgebracht habe, sind diese. Was ist dir im Leben wirklich wichtig? Und worüber freust du dich? Und da wird jeder wahrscheinlich andere Antworten geben. Was ist dir im Leben wirklich wichtig? Jesus nennt uns hier in den Seligpreisungen einige ganz erstaunliche Gründe, sich zu freuen. Und er kehrt, wie es Klaus schon sagte, unsere menschlichen Werte um. Weil Gottes Reich nämlich ganz anders funktioniert und viel besser, als wir das alleine mit unserer menschlichen Weisheit hinbekommen würden. In der Bergpredigt finden wir den effektivsten Lebensstil für ein friedliches Miteinander. Aber leider haben wir Menschen einen anderen geschlagen und leiden jetzt unter den Konsequenzen, global und auch ganz persönlich. Der König Georg V. schrieb seinem Freund folgende Worte in seine Bibel. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens besteht nicht darin, dass du tust, was du gerne tust, sondern dass du lernst, das gern zu tun, was du tun sollst. Merken wir? Etwas umgedreht. Und so ist es auch. Jesus macht es. Er dreht unsere Werte um, und zwar hin zur Freude. Er stellt unsere Werte, unsere menschlichen Werte auf den Kopf und er liebt es, uns neue Perspektiven aufzuzeigen, damit wir lernen, weiter zu sehen, in die Ewigkeit zu sehen und nicht kurzsichtig unterwegs sind. Und die Seligpreisungen sind deswegen ein Wegweiser zur Freude. Ich möchte die jetzt vorlesen und habt ihr euch auch auf die Folie übertragen, zum Mitlesen. Ich lese hier aus der Übertragung von Roland Werner, das heißt das Buch, und lese euch diese Texte jetzt nach dieser Übertragung vor. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Hügel. Er setzte sich und seine Schüler lagerten sich um ihn herum. Dann fing er mit seinem Unterricht für sie an. Laut sagte er: Wahres Glück haben alle, die immer mehr vom Geist Gottes erleben möchten. Gerade für sie bricht sich Gottes mächtige Gegenwart Bahn in dieser Welt. Wahres Glück haben alle, die am Ende sind. Denn sie werden erleben, Gott lässt sie nicht allein. Wahres Glück haben alle, die auf ihr eigenes Recht verzichten können. Gerade sie werden das beste Erbe erhalten. Wahres Glück haben alle, die von einer unstillbaren Sehnsucht erfüllt sind, dass es in der Welt endlich gerecht zugeht. Sie werden erleben, dass ihr Einsatz nicht umsonst war. Wahres Glück haben alle, denen das Leid anderer nicht gleichgültig ist. Denn auch sie werden in Ewigkeiten Anteilnahme erfahren. Wahres Glück haben die Menschen, deren Herz lauter und rein ist. Ja, sie werden Gott sehen. Wahres Glück haben die, die sich ganz für den Frieden einsetzen. Sie werden den Ehrennamen Kinder Gottes tragen. Wahres Glück haben die, die Verfolgung erleiden, weil sie an Gottes guten Willen festhalten. Gerade ihnen gehört die neue Wirklichkeit, wo Gott Herr über alles ist. Wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch ablehnen und wenn sie versuchen, euch alles zu nehmen. Ja, wenn sie nur Schlechtes und Lügen über euch verbreiten, weil ihr euch zu mir gestellt habt. Dann jubelt erst recht voller Freude, denn euch ist eine riesengroße Belohnung in Gottes neuer Wirklichkeit sicher. Genau so haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Das sind die Seligpreisungen mit 8 Kennzeichnungen, die einen Jünger Jesu ausmachen. Es sprengt jetzt den zeitlichen Rahmen, für eine Predigt auf alle 8 einzugehen, deswegen greife ich nur einige raus. Die erste Seligpreisung, die ich rausgreife, ist die: glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Welche Freude und welche Vorfreude, wir werden eines Tages Gott sehen, die wir ein reines Herz haben. Wir können uns glücklich nennen. Wir sind passend für Gottes Reich, wenn unser Herz nicht mehr uns verdammt, wenn wir kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn unsere Schuld von Jesus vergeben worden ist und wir eine richtige Tiefenreinigung erlebt haben. Und Jesus reinigt unser Herz wirklich wirkungsvoll. Und er macht nicht nur das, sondern in seiner Großzügigkeit beschenkt er uns auch mit seinem Heiligen Geist. Und den brauchen wir so nötig. Den brauchen wir so nötig wie ein Auto. Sonst ist es ganz mühsam voranzukommen. Und so ist es mühsam auch im Christsein voranzukommen, Ziel zu erreichen, wenn wir es versuchen mit eigener Kraft und uns nicht vom Geist Gottes lebendig machen lassen. Gottes Wort und seine Nähe sind wie die Tankstelle und da können wir jederzeit auftanken. Unsere Motive und unser Herz ist Gott sehr wichtig. Er schaut da drauf, weil das Herz die Schaltstelle ist von unseren Gedanken und von unseren Gefühlen und von unserem Willen. Da finden die entscheidenden Momente statt. Aus unserem Herzen kommen zum Beispiel dann auch die verletzenden Worte oder destruktives Verhalten. Die beginnen in unserem Herzen mit einem Gedanken und später wird dieser Gedanke sichtbar, in Wort oder in Tat. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen Blick in unser Herz werfen, denn wir möchten Gott sehen und Jesus verheißt, wir werden ihn sehen. Schon im Alten Testament hat Gott seinem Volk verheißen: ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Das macht Gott, das ist sein Anteil. Er beschenkt uns mit einem neuen Herzen und mit einem neuen Geist. Aber wir haben auch unseren Part zu geben. Es ist nicht nur Gottes Part und es ist auch nicht nur unser Part. Unser Part ist, jetzt mit auf dieses neue Herz zu achten. Und wir lesen von dem weisen König Salomo in den Sprüchen: mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das ist eine Reihenfolge, wo wir denken, wirklich sind Gedanken so wichtig, dass sie über mein Leben entscheiden? Schauen wir mal, was im Talmud dazu steht. Die Macht der Gedanken, die sind viel mächtiger. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal, macht dein Leben aus. Und wo? Mit den Gedanken, die wir in unserem Herzen haben, denen wir Raum geben oder nicht Raum geben. Was sind der Chef über unsere Gedanken? Und wir entscheiden selber, welchen Gedanken wir Raum geben wollen und welche wir zurückweisen wollen. Und wir haben ja immer wieder Zeit, wo die Gedanken mit uns manchmal durchgehen. Wir haben Zeit zum Nachdenken, zum Beispiel beim Autofahren oder morgens, wenn wir wach werden oder auch vorm Schlafen gehen. Da beschäftigen sich unsere Gedanken. Und dann ist gut zu wissen, welchen Gedanken will ich keinen Raum geben und diese zurückweisen und über welche Dinge sollte ich besser nachdenken? In einer schwierigen Situation, in einer Phase, das war nachdem ich aus Tansania zurückkam, hatte ich oftmals meine Gedankenwelt überschlagen und ich war mit vielen Dingen beschäftigt und es war ein Chaos in meinem Herzen und in meinem Kopf und besonders abends vorm Einschlafen. Und dann entdeckte ich beim Bibellesen ein ganz wunderbares Wort, das habe ich mir dann auch aufgeschrieben und an mein Bett geklebt und vor dem Schlafengehen mehrmals durchgelesen als Richtlinie, über was denke ich nach. Und das finden wir im Philipperbrief. Interessanterweise ist der Philipperbrief der Brief, den Paulus nicht auf eine tolle Situation geschrieben hat, sondern im Gefängnis. Ja, er weiß, wovon er redet. Und er sagt, worüber wir nachdenken sollen, über alles, was wahrhaftig ist und Respekt gebietet. Alles, was wirklich gerecht ist und ohne falsche Motive. Alles, was sich lohnt, zu lieben und zu loben. Sei es eine gute Eigenschaft oder ein vorbildliches Verhalten, beschäftigt euch mit solchen Dingen. Da haben wir wirklich eine Bahn und können aussortieren, welche Gedanken sind gut und denen gebe ich Raum und welche Gedanken soll ich besser zurückweisen. Das ist ein richtig gutes, hilfreiches Wort. Das kann ich euch nur empfehlen, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Es gibt ein Vergleich für unser Herz und ich finde den sehr passend. Und zwar wird das Herz manchmal verglichen mit einem Garten. Der Garten braucht Aufmerksamkeit und Pflege. Und vielleicht sind einige da, die gärtnern sehr gerne, die wissen das ganz genau. Aber neben Aufmerksamkeit und Pflege braucht der Garten auch Kenntnis. Man muss wissen, Unkraut. Sonst reißt man die falschen Sachen raus. Und genauso ist mit unserem Herzen. Wir müssen wissen, was ist Unkraut? Was muss aus unserem Herzen raus? Was sollen wir zurückweisen? Weil das Unkraut, das kennen wir, das wächst immer mit. Das ist immer mit dabei. Ich habe immer damit zu tun. Und ich muss wissen, welche Pflanzen sind gut und nützlich, welche will ich in meinem Garten haben und welche müssen raus. Wir brauchen Pflege. Unser Herz braucht Pflege. Aber wenn wir das übertragen auf unser Herz, wie könnte das denn aussehen? Wie könnte Pflege und Aufmerksamkeit aussehen, dass die guten Sachen in unserem Herzen wachsen? Genauso wie wir uns ernähren, unseren Körper ernähren, regelmäßige Mahlzeiten brauchen, um fit und gesund zu bleiben, genauso braucht das unser Herz. Wir brauchen geistlichen Input auf verschiedene Art und Weise. So wie es für uns passt, je nach Lebensphase und für den einen passt das eine, für den anderen passt das andere. Manche hören gerne Musik oder machen selber Musik und singen und dann kann man sich auf Gott fokussieren. Andere lesen gerne Bücher oder hören Predigten im Gottesdienst, auf Konferenzen, im Internet oder tauschen sich aus in einem Hauskreis oder mit anderen Geschwistern. Alles, was uns hilft, dass wir viel Wort Gottes aufnehmen, in unser Herz hilft uns, dass das Unkraut schneller erkannt wird und nicht so viel Raum hat, sich auszubreiten. Und unser Herz kann sich erneuern, unsere Motive und unsere Lebenseinstellung. Wir erkennen das viel schneller, wenn irgendwas nicht dem Wort Gottes entspricht, wenn wir uns damit auskennen. Wenn wir damit nicht vertraut sind, merken wir es nicht. Und Erneuerung ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen geht. Ja? Wir denken manchmal, wenn wir uns bekehrt haben oder wenn wir getauft sind, natürlich hat was Neues angefangen, das ist wahr. Aber wir sind noch nicht ein anderer totaler Mensch. Wir müssen das erstmal lernen. Und das braucht Zeit und dafür braucht es Gemeinde und Gemeinschaft, weil wir uns aneinander reiben und Feedback geben und wir lernen miteinander, Jesus nachzufolgen. Was ist ein Jünger? Ein Jesus-Nachfolger. Das ist ein Christ, der sich entschlossen hat, Jesus zu folgen, mit dem Wunsch, von ihm zu lernen und nach seinem Vorbild zu leben. Hat diesen Wunsch. Es geht nicht darum, was ist üblich in unserer Gemeinde und unserer Gesellschaft, sondern was hat Jesus und ihm will ich nacheifern. Und die Erneuerung, die braucht seine Zeit, dass wir lernen, uns von diesen schädlichen Sachen zu trennen. Es gibt ein sehr nettes Buch dazu, das ist ein Kinderbuch allerdings, das heißt nicht wie bei Räubers. Vielleicht kennt es der eine oder andere von uns. Da wird davon berichtet, wie ein kleiner Junge, der unter den Räubern aufgewachsen ist, eines Tages eingeladen wird und adoptiert wird von dem König und er darf in dem Palast leben. Und er versteckt sich erstmal hinter dem Sessel, weil er Angst hat. Und als es Essen gibt, dann stopft er alles rein, weil er weiß, wenn ich mich nicht beeile, kriege ich nichts mehr. Und er muss auf einmal sich ein ganz neues Verhalten aneignen. Ist ein sehr nettes Buch. Für euch selber lest es oder Kinder oder Enkelkinder. Es macht sehr deutlich, so diesen Prozess, in dem wir uns befinden, aus alten schädlichen Verhaltensweisen rauszufinden und Neues zu lernen als Jesus-Nachfolger. Und darum geht es in der Bergpredigt und in den Seligpreisungen. Jesus eröffnet uns in den Seligpreisungen erstaunliche Horizonte. Und er hat den Durchblick. Er weiß, was letztlich zählt. Und er interpretiert Dinge ganz anders. Er kehrt unsere menschlichen Werte einfach um. Und ich liebe solche Texte. Ich liebe Gott, der aus den unmöglichsten Situationen etwas überraschend Gutes macht. Das macht Jesus in den Seligpreisungen, er kehrt das um. Das machte Gott zum Beispiel so überwältigend durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Aus der Kreuzigung, die wie eine totale Niederlage aussah, macht er den größten Sieg. Er besiegt den Tod und jede Macht, die unser Leben zerstört. Oder Josef im Alten Testament. Als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, waren sie schockiert und hatten große Angst vor seiner Rache. Und dann sagt er ihnen was ganz Erstaunliches. Ihr gedachtet, es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Ich denke, er lernte, Gott treu zu sein, in schwierigen Situationen, wo er Unrecht erlebt hat, wo er ganz alleine war, allein in einem fremden Land, wo er nie hin wollte, wo er niemanden hatte außer Gott und er wurde sein bester Freund. Und er hat gelernt, dass Gott aus den schwierigsten Situationen seines Lebens etwas richtig Gutes machen kann und er hat sich auf ihn verlassen. Und wir können das auch lernen. In den schwierigsten Situationen uns auf Gott zu verlassen. Es gibt ein Wort, das mich immer wieder ermutigt hat, als ich es so ganz bewusst eingesetzt habe in herausfordernden Situationen. Und zwar steht es im Römerbrief und heißt, denen, die Gott lieben, müssen, nicht können, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und das habe ich mir oft gesagt, Herr Flore, das wird dir zum Besten dienen. Ja, es wird dir zum Besten dienen. Nicht es kann, es wird dir zum Besten dienen. Und eines Tages entdeckte ich, als ich mir das so sagte, worauf ich meinen Fokus setzen muss. Ich muss gar nicht meinen Fokus setzen, wie kann denn das anders werden und wie kann das alles wieder gut werden, sondern ich muss meinen Fokus nur darauf setzen, denen, die Gott lieben. Also muss ich nur gucken, dass ich Gott liebe. Und Gott kriegt das andere schon alleine hin. Und ich dachte, das ist total erleichternd. Ich brauche meinen Fokus nur darauf zu setzen, Gott zum Lieben. Und ich weiß, alles, was mir in meinem Leben passiert, muss mir zum Besten dienen. Als Nachfolger von Jesus zu leben, ist wirklich ein Privileg. Auch wenn es ein ständiger Prozess von Erneuerung ist, von unserem Denken und von unserem Handeln. Aber es ist ein lohnender Prozess. Wir sind herausgefordert, weil wir Menschen unserer Zeit und unserer Kultur sind, dass wir es manchmal gar nicht merken, dass wir uns angepasst haben. Was in unserer Gesellschaft üblich ist, was gut ist. Manchmal heißt es, wir müssen politisch korrekt sein, dürfen Leute nicht gleich auf Jesus ansprechen oder das dürfen nicht sagen oder nicht denken. Ja, und haben uns angepasst. Aber das sollen wir nicht. Hier lesen wir für diesen Veränderungsprozess, was nötig ist, dass wir uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen sollen, sondern uns vielmehr von Gott umwandeln lassen, damit unser ganzes Denken erneuert wird, damit heißt unser Herz. Und das macht Gott. Ja? Wir müssen selber dressieren. Ja? Müssen wir nicht. Aber wir geben Gott Raum in unserem Herzen und er macht es. Er verändert uns und unser ganzes Denken. Wenn wir anfangen, uns nach Jesus zu richten, so ganz konkret, dann lernen wir durch ihn auch ganz praktisch, was wichtig ist für ein gutes Zusammenleben. Ob in der Familie oder am Arbeitsplatz, in der Gemeinde oder für ein gutes Zusammenleben in der Stadt und im Land. Auch für einen guten Umgang miteinander mit Menschen aus anderen Kulturen. Und ich freue mich, dass wir auch hier heute Morgen Geschwister aus anderen Kulturen haben, die Jesus nachfolgen. Freue ich mich sehr drüber. Tadjam und Jasmin, super, freue ich mich total. Und ich wünschte, wir würden noch mehr werden. Ja? Dass wir Menschen aus anderen Kulturen, die zu Jesus gehören, miteinander unterwegs sind. Denn wir gehören zusammen, wir sind ein Leib. Der Leib Christi ist weltweit. Aber wir erleben auch Unterschiede. Wir erleben sie, unsere internationalen Geschwister erleben das mit uns. Und da tauchen dann in den Gemeinden Fragen immer mehr auf. Was ist kulturell akzeptabel und was nicht? Was soll der Maßstab sein und was ist verbindlich? Kennt ihr solche Gedanken und Fragen? Die sind wichtige Fragen und die müssen auch beantwortet werden. Oder auch, wo muss sich als Nachfolger Jesu unser Herz, unser Denken neu ausrichten. Von daher, wir sind geprägt von unseren Kulturen, aber als Jesus-Nachfolger bekommen wir eine neue Kultur und haben neue Dinge zu lernen, die ins Reich Gottes passen. Und deswegen ein kleiner Exkurs dazu, wie das aussehen kann. Unabhängig von Nationen erleben wir das ja selber am Arbeitsplatz und auch in der Familie und der Verwandtschaft. Wenn Menschen aus einem nichtchristlichen Elternhaus kommen und ich habe aber christliche Werte, dann knallt das manchmal. Oder die nehmen sich Dinge am Arbeitsplatz raus, wo wir uns nur wundern und sagen, das geht ja wohl gar nicht. Oder wir sind aus einer stark leistungsorientierten Kultur und Leistung und Arbeit ist für uns. Aber es gibt auch andere Kulturen, in denen gute Beziehungen wichtiger sind, als dass ich Leistung bringe und Erfolg. So, was ist jetzt christlicher, bitte? Ja? Ist es meine Kultur oder richte ich mich nach dem Reich Gottes und nach deren Werte? Manche kulturellen Unterschiede, die sehen wir, sie sind offensichtlich, ja? Wie wir uns begrüßen, wie wir aussehen, was wir essen. Es ist interessant, auch neue Sachen kennenzulernen. Manche Sachen sind ganz offensichtlich unterschiedlich. Aber manche können wir nicht erkennen und die machen sehr viel aus. Ich bringe euch dafür ein Bild mal mit, das ganz gut deutlich macht. Wir wissen, dass ein Eisberg sehr groß ist und den kleinsten Teil vom Eisberg, den kann man sehen. Aber den größten Teil vom Eisberg ist unsichtbar. Und so ist es auch mit den Kulturen. Die Grundüberzeugung, die Basisannahmen und die Werte unserer Kultur oder einer anderen Kultur, die können wir nicht sehen. Aber wir sehen das Verhalten, das daraus resultiert. Ich möchte euch drei kurze Beispiele dafür geben. Zum Beispiel an der säkularen Kultur ist die Basisannahme, es gibt keinen Gott. Und daraus wird der Wert geboren, ich mache, was ich für richtig halte. Und wenn ich etwas gut finde, dann ist es gut. Also ich bin der Maßstab und ich muss mich nach niemandem richten. Und das Verhalten daraus ist, jeder ist sich selbst der Nächste. Das wäre eine Konsequenz von so einer Basisannahme. Oder ein anderes Beispiel, genau das Gegenteil. Wenn wir glauben, es gibt Gott, dann wird mein Wert sein, ich will mich nach ihm richten. Egal, welchen religiösen Hintergrund ich habe, ich will mich nach Gott richten. Und dann sieht man im Verhalten im Alltag, dass sich Menschen damit vertraut machen, was ist Gott wichtig, was will er und sie versuchen es zu leben. Man sieht also ein ganz anderes Verhalten, weil die Werte und die Basisannahmen ganz anders sind. Und noch ein drittes Beispiel ist kulturell. Wenn die Basisannahme ist, dass gute Beziehungen das Wichtigste im Leben sind, was wird man als Wert kennen. Man hat Zeit miteinander, man isst miteinander, man lädt Gäste ein, man spricht miteinander und man ist viel unter Menschen. Das Verhalten zeigt den Wert. Und dann merken wir, dass der Mensch, der vor mir ist, wichtiger ist als ein Termin, den ich gerade habe oder der andere hat. Und auf einmal merken wir, oh oh, hier ist ein bisschen was anders. Und das müssen wir lernen, ja? Weil Kulturen unterschiedlich geprägt sind und wir oft diesen unsichtbaren Teil eben nicht kennengelernt haben, stoßen wir mit unseren unterschiedlichen Werten und Basisannahmen einfach zusammen. Und dann kann man einfach sagen, okay, dann gehen wir einfach schön weit auseinander, dann knallt es nicht. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder wir sagen, was gibt es für einen Weg, dass wir als Gemeinde und als Jesus-Nachfolger miteinander gut klarkommen, ohne dass es kracht. Wonach richten wir uns? Um zu den Werten zurückzukommen, die uns im Leben und in deinem Leben wirklich wichtig sind. Das hat dann zur Konsequenz, wenn wir sagen, wir sind Christen, wir sind Jesus-Nachfolger, dass wir uns seine Werte und Grundüberzeugungen, die er vorgibt für sein Reich, aneignen. Und das geht dann nachher so weit, und das ist das, wohin es rauslaufen soll, dass sogar das die Priorität hat und haben soll vor unserem eigenen Kulturellen, was wir gewöhnt sind. Und wenn es jetzt alle machen, wenn alle aus den unterschiedlichen Kulturen, die Jesus nachfolgen, sich das aneignen, was passiert dann? Dann kommen wir miteinander zurecht, weil wir uns auf das Gleiche ausrichten. Wir haben Jesus zum Mittelpunkt und wir orientieren uns an ihm und geben der Reich-Gottes-Kultur den Vorrang. Und darüber redet die Bergpredigt. Wie sieht das ganz konkret aus? Und die sind zu beglückwünschen, die sich Reich Gottes Kultur und Verhalten aneignen, denn das ist nicht etwas, was wir nur für ein paar Jahrzehnte brauchen, sondern in der Ewigkeit wird es unsere Kultur sein. Werden wir mit Menschen aus allen Völkern und Sprachen in Reich Gottes Kultur unterwegs sein. Es ist gut, sich das heute schon anzueignen und es ist unsere Verantwortung als Jesus-Nachfolger, das einzuüben, das können wir einüben, weil wir uns entschieden, nicht nach menschlichen Werten zu leben, uns nicht den Maßstäben der Welt anzupassen, sondern nach dem, was Gott uns sagt. Und dann gelingt auch, dass wir zusammenwachsen mit Menschen aus anderen Kulturen. Und das ist ein riesiges Zeugnis nach außen, wenn sie sehen, wir lieben uns, wir umarmen uns, wir laden uns ein, wir kommen gut miteinander klar, weil menschlich gesehen ist sowas gar nicht möglich. Aber wir sind Friedensstifter. Und wir sind Licht und Salz in der Gesellschaft. Und da zeigt sich das an so einer Stelle zum Beispiel. Gottes Wort ist nämlich verbindlich für alle Völker und für alle Kulturen und für alle Zeiten. Und darüber geht es in den Seligpreisungen und in der Bergpredigt. Und deswegen ist gut, wir gucken uns das an, weil wir an der Stelle wirklich vorankommen. Wir haben auf den Handouts raus unserer Bergpredigt, habe ich einen sehr schönen Satz gelesen, was die Bergpredigt beinhaltet. Da steht, die Bergpredigt mit den Seligpreisungen ist nichts anderes als das Grundgesetz der Königsherrschaft Christi. Das Grundgesetz. Der Königsherrschaft Christi, die schon heute in den Kindern des Lichts angebrochen ist und eins weltweit vollendet werden wird. Also wir sind zukunftsmäßig unterwegs, wenn wir uns das aneignen. Ein reines Herz und Veränderung unserer Gesinnung und unserer Werte als Jesus-Nachfolger. Gehen wir noch zu einer dritten Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wo sind die zu Hause? Die haben ein Zuhause. Egal, ob sie dort leben, wo ihre Eltern und Großeltern gelebt haben, oder ob sie durch Krieg und Verfolgung oder aus, weil sie geheiratet hat, jemand aus einer anderen Kultur, woanders leben. Ja? Wir haben ein Zuhause. Und dieses Zuhause ist das Himmelreich. Da gehen wir hin. Wir sagen ja manchmal, wenn jemand stirbt, er ist nach Hause gegangen. Und genauso ist es auch. Er ist nach Hause gegangen. Und wer in diesem Bewusstsein lebt, ich bin arm vor Gott, ich brauche Gott, Der ist nicht mehr selbstzufrieden oder überheblich. Der verlässt sich auch nicht mehr auf seine eigene Kraft oder auf seine Lebensweisheit oder auf das, was er im Leben schon geleistet hat. Nein, wer arm ist vor Gott, hat erkannt und gelernt und wahrscheinlich in schwierigen Situationen, wo er mit seinem Latein am Ende war. Kennt ihr solche Momente, wo ihr mit eurem Latein am Ende wart? Ich kenne solche, wo ich nicht weiter wusste. Und dann kommt man zu dem Schluss, ich verlasse mich besser auf Gott als auf mein eigenes Know-how oder auf meine gute Vorbereitung oder auf mein Fleiß. Oder ich verlasse mich besser auf Gott als auf meine Lebenserfahrung. Und ich denke, alle von uns, die wir schon einige Jahrzehnte gelebt haben, stehen in der Versuchung, dass wir uns auf unsere Lebenserfahrung verlassen und denken, ha, ich weiß es schon. Ja? Jungen Menschen ist es viel leichter, von Gott alles zu erwarten. Ja? Und Jesus sagt schon, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja? Die erwarten alles, sie wissen, sie können nichts bringen. Und das bedeutet arm sein vor Gott, zu wissen, ich kann nichts beitragen, aber ich brauche Gott. Manchmal kann es auch sein, dass wir an diesen Punkt kommen, weil wir eine bittere Enttäuschung mit Menschen erlebt haben. Und dann ist es besser, statt zu schwören, ich vertraue niemandem mehr, zu Gott zu gehen und sich Gott zuzuwenden und von ihm alles zu erwarten. Das ist arm sein im Geist, von Gott alles zu erwarten. Und ist es nicht er, der alle Macht hat, dass ich das Blatt in deinem und meinem Leben wenden kann? Er ist Spezialist für die ausweglosesten Situationen. Nicht nur bei anderen, sondern auch bei dir und bei mir. Eine weitere und letzte Seligpreisung. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja schon vor euch die Propheten behandelt. Wir sehen hier, mir wird richtig was auf den Kopf gestellt. Freut euch und jubelt. In Tansania habe ich gelernt, wie jubeln geht. Ja, und ich denke, Jasmin weiß auch, wie jubeln geht. Und die Bayern wissen es auch. Ja, aber, ja, genau. Jubelt, ja, das ist etwas, das müssen wir wieder lernen. Ja, auch wir können jubeln über Gott. Ja, wir sollen uns freuen, nicht nur, wenn unsere Lieblingsfußballmannschaft gewonnen hat, sondern wir sollen freuen und jubeln, wenn Leute ins Reich Gottes gefunden haben. Und sogar hier, wenn ihr beschimpft werdet und Leute böse zu euch sind, dann bemitleidet euch nicht, sondern fangt an zu jubeln. Verfolgung haben wir noch nicht oder nur an wenigen Stellen. Vielleicht unsere internationalen Geschwister, die aus einer anderen Religion kommen und haben sich Jesus zugewandt. Die erleben auch in unserem Land an manchen Stellen wirklich richtig Druck und Verfolgung. Aber es ist nicht weit weg. Ich erinnere mich, was mein Vater mir erzählt hat, wie er benachteiligt wurde, weil er als christlicher Student in der ehemaligen DDR studiert hat. Da wurde ihm nahegelegt, er sagt, Sie müssen aufhören zu studieren. Jemand mit so einer Gesinnung passt in unseren Staat nicht. Und mein Vater musste weg, er hat seine Heimat verloren. Das war sehr bitter für ihn, da hat er Jahrzehnte drunter gelitten. Er hat daran festgehalten, ich bleibe an Jesus, auch wenn ich diese Konsequenzen erleiden muss. Manchmal erleben wir vielleicht auch Ungerechtigkeit durch Kollegen, nicht nur an der Uni, vielleicht auch an der Schule oder am Arbeitsplatz. Oder die Presse fängt an, schlecht über Christen und Jesus-Nachfolger zu reden. Oder in TV-Shows kommen blöde Kommentare und wir werden durch den Dreck gezogen. Und es passiert ja immer wieder mal. Das ist ja nichts, was wir nicht haben. Aber was tun wir dann als Christen? Was tun wir dann als Jesus-Nachfolger? Sollen wir uns bedauern und bemitleiden? Oder zu Recht wütend sein und böse Briefe schreiben über diese Ungerechtigkeit? Was sollen wir machen? Hier heißt es, wenn sie euch beschimpfen und verleumden, ja, dann freut euch und jubelt. Jesus haben sie beschimpft und verleumdet, sogar am Kreuz. Und er versteht, wenn wir in solchen Situationen sind, er versteht uns zutiefst. Und er hilft uns aus dieser Sackgasse von dem negativen Denken, was sich nur um die gemeine Situation oder die schwierige Situation dreht, uns rauszuholen und sagt, freut euch und jubelt. Als ich an dieser Stelle war, ich dachte, ich kann mir gar nicht erinnern, sowas schon mal erlebt zu haben. Ich spiele auf einmal viel mehr Paulus und Silas ein, in der Apostelgeschichte. Die waren ungerechtfertigterweise, wurden die geschlagen, heftig geschlagen und dann ins Gefängnis gesteckt. Und sie könnten sich jetzt mehr mitleiden und die haben sicherlich Schmerzen gehabt und mussten sich erstmal auch sortieren, was ist denn eigentlich passiert und was ist los. Und da braucht man auch seine Zeit, wir sind ja keine Übermenschen. Ja? Aber wir lesen um Mitternacht, was haben die gemacht? Da fingen die an, Loblieder zu singen. Wie kommen wir denn auf so eine verrückte Idee? Ja? Ich dachte, ja, haben sich an was erinnert. Haben sich daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr in so einer blöden Situation seid, dann fangt an zu singen. Freut euch und jubelt. Ja? Und das hat etwas mit Lautstärke zu tun, mit der Stimme zu tun. Das macht man nicht einfach still nur in seinem Herzen. Ja? Jubeln kann man nicht leise, das geht nicht. Freut euch und jubelt. Und das haben sie gemacht und die Gefangenen haben das gehört. Und als sie angefangen haben, Gott zu loben, der auf dem Thron sitzt, der aus dieser Situation noch was Gutes macht, ja, da haben sie ihre Gedanken auf Gott ausgerichtet. Und Gottes Kraft breitet sich in ihrer Gefängniszelle aus. Und so ist es auch bei uns. Sie breitet sich aus, wenn wir singen und unsere Gedanken auf Gott fokussieren, der Herr in dieser Welt ist, der die unmöglichsten Situationen drehen kann. Und deswegen sind wir die Glücklichen, wenn wir uns das bewusst machen. Wir haben als Jesus-Nachfolger nicht schon alles in der Tasche. Ja und nein. Wir sind in einem Veränderungsprozess. Und jeder von uns ist in einem Veränderungsprozess. Und ich wünsche mir, dass durch die Texte, die wir heute Morgen gelesen haben, etwas praktisch für dich wird. Und deswegen will ich dir zwei Fragen anbieten, über die du kurz nachdenken kannst, ja auch Notiz machen kannst. Und zwar die Frage, an welcher Stelle braucht dein Denken Erneuerung? Und wie willst du das angehen? Könnt ihr gerade einen Stichpunkt aufschreiben auf euren Zettel? Nehmt nur eine, nicht gleich drei. Die Chance ist größer, wenn man nur an einer Sache arbeitet. Und dann übertragt euch das vielleicht in euer Handy oder euren Kalender, sodass ihr das in den nächsten Wochen nochmal lest. Und dann mache ich gleich einen Abschluss. Gebt euch einfach ein bisschen Zeit dafür. Ein Satz zum Schluss. Glücklich sind wir, wenn wir uns nach Jesu Worte richten. Das will ich von ganzem Herzen und das wünsche ich jedem Menschen, dass er das will.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de